Läuft es bei dir schon?
Ja, bei mir läuft's.
Bei uns auch, ne?
Warte. Läuft's, es läuft die Zahl, Frank. Es läuft eine rote Zahl, die läuft.
Alles klar, ja, dann läuft es.
Oh Mann. Das wird wieder ein spannendes Experiment. Herzlich willkommen beim größten Experiment, beim größten Technik-Experiment aller Zeiten. Eulen vor die Säue, Folge 65. Schon wieder eine Sondersituation, denn unser geliebter Freund, Bruder und Gebetsschwester Frank, die Eule Tonmann, musste spontan auf einen Dreh außerhalb Berlins.
Außerhalb?
Ja, Frank ist in einem kleinen Motel abgestiegen, das heißt, er konnte gar nicht reinkommen. Wir konnten weder in der Mittagspause aufzeichnen, noch heute Abend gemeinsam. Frank muss tatsächlich uns zugeschaltet werden aus einem kleinen Motel irgendwo von einem Dorf im Saarland. Ist das korrekt, Frank?
Das ist korrekt, das hast du richtig korrekt gesagt. Da bin ich in einem kleinen Dorf im Saarland. Mehr darf ich leider nicht verraten.
Du bist in geheimer Mission unterwegs, so viel kann man verraten. Und deshalb bis jetzt heute, jetzt haben wir noch mehr Probleme mit der Technik als wie sonst. Letzte Woche war es ja so, da hat sich Basti einfach nicht herbequemt. Da konntest du das alles managen. Jetzt mussten Basti und ich hier wieder alleine irgendwie was zusammenfriemeln. Wir wissen nicht, ob es wirklich recordet. Lassen wir uns überraschen am Ende.
Obwohl also ich sehe, ich habe noch nichts gesagt bisher, weil ich durchgehend nur auf die Ausschläge des Mischers gucke.
Ja,
Basti, da muss ich auch sagen. Thomas nämlich am Anfang jetzt schon, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast, Thomas, weil ich habe nur darauf geachtet, dass ich dich ein bisschen leiser noch stelle.
Ja, Basti hat mich nachgepegelt, weil Basti hat am Oszillographen gesehen, dass meine Stimme scheinbar an Volumen jetzt über die Jahre, die wir diesen Podcast aufnehmen, zugenommen hat und weshalb ich richtig krass im Subbass über den roten Bereich rausgerauscht bin. Frank, kannst du dir das vorstellen?
Ja, und ich sehe aber auch, wie stolz Basti ist. Der grinst richtig über beide Ohren, weil ich habe immer das Gefühl, dass doch der ganze Tonbereich, ist Bastis Ding auch irgendwie, ne? Irgendwie gefällt dir das immer.
Wenn's ja, dann aber so Basti läuft, grinst gar nicht. Das wird verzerrt dargestellt durch die schlechte Kamera in meiner in meinem Computer über den Schuss. Basti weint also, eigentlich voller Angst.
Es ist teilweise das. Ich weine natürlich auch voller Angst. Aber du hast recht, Frank. Nur bei mir war es so, meine Eltern haben mir verboten, jemals den Beruf des Tonmannes zu ergreifen. Weil sie haben gesagt, ja, das ziemt sich nicht.
Ein Krage hat nichts am Ton verloren. Ton.
Er sagt, jeder anderen Beruf im Bereich des Fernsehens, Requisiteur, Kameramann, Produktionsassistent, ist alles möglich. Aber sagen, Tonmann, so einer kommt uns nicht in die Familie.
Ja, es ist ein geächteter Beruf. Es ist nicht gern gesehen in Familien.
Dann haben wir aber gleich mehrere Fragen zu deinem Zustand, Frank. Also wir wissen, okay, du bist jetzt in einem kleinen Motel auf dem Land. Jetzt Frage 1, du hast einen sehr großen roten Abdruck auf deiner rechten Wange. Was ist da passiert?
Ich bin gegen etwas gegengelaufen wieder. Ja, hab mich da gestoßen und es gab auch, also ich kann so viel verraten, es war ein Dreh, da war auch der Klaas dabei, ja, und es war wieder eine, es ist etwas runtergefallen und Klaas behauptet ja immer, dass ich quasi ein Elefant im Porzellanladen bin. Ja?
Im positiven Sinne.
Im positiven Sinne, ja. Und ich habe ja auch schon mal in einer der ersten Folgen erzählt, wie oft Klaas mir schon das Leben gerettet hat und das macht er auch weiterhin noch. Aber sobald irgendwo ein lautes Geräusch ist, irgendwas runterfällt, gerät sein Blick sofort zu mir, ja, und er guckt mich strafend an. Und in dem Fall hat er dann laut vor allen gesagt, weil ich war es diesmal wirklich nicht, ich hätte schwören können, das warst du, Frank.
Ja. Aber was hat das mit dem roten Fleck in deinem Gesicht zu tun?
Ich kann nicht sagen, wo wir waren, aber ich war an einem Ort und da bin ich gegen so eine, da war so, es hat so eine Stange rausgeguckt, da bin ich gegengelaufen.
War denn in einem Stangenmuseum?
Ja, dem Stangenmuseum im Saarland.
Ja. Oder war denn in diesem berühmten Hotel im Stangenwirt? Peng, peng, peng. Wir sind gut drauf. Okay, das war Beobachtung Nummer 1. Jetzt Beobachtung Nummer 2. Und das hat Basti und mich viel mehr verstört. Du hast ja in deinem kleinen Zimmerlein hinter dir scheinbar einen Assistenten, der für dich das komplette Setup für diese Aufnahme, für diesen Podcast einrichtet. Und das ist ja ein neues Level B-Prominenz 1000.
Es sieht wie aus einem Hollywood-Film. Thomas und ich sitzen hier alleine im Büro und hinter Frank wird gewuselt. Da sind Leute mit so Klemmbrettern. Und Walkie-Talkies, also was ist denn da passiert, Frank?
Ja, da muss ich wirklich an der Stelle mal Shoutout, sagt man ja, Shoutout an Gordon, ein Tonmann hier aus, der ist mitgekommen aus Berlin und ich habe mir gedacht, ich brauche ja gar nicht dieses ganze Mikro, was wir immer sonst haben, wenn einer nicht vor Ort ist, mitnehmen, sondern der Tonmann hat ja der den Ton hier macht bei dem Dreh, hat einen Mischer dabei, kann ich das ja damit machen und weil ich aber mit diesem Mischer, das ist ein ganz neuer, mit dem kenne ich mich gar nicht aus.
Mit dem habe ich noch nie gearbeitet. Du warst nicht auf dem Tonmann-Kongress und guckst dir die neuesten Mischer an?
Nee, weil ich diese Firma, ich möchte sie nicht nennen, die meide ich. Ja, weil die, da sind die Gain-Regler, die sind nicht so fein, wie ich das mag. Und dann kenne ich mich mit denen nicht aus, deswegen habe ich irgendwann, kannst du das hier mal hier alles einrichten? Und hat er das alles eingerichtet und jetzt läuft es.
Das heißt aber, du kannst dir das erlauben, als so, als B-Promitonmann, dass du es nicht mehr nötig hast, dich mit den neuesten Mischern zu befassen, beziehungsweise auch bestimmte Firmen zu meiden.
Nein, es ist doch, aber jeder hat da was, was er gut findet und was er nicht so gut findet. Und ich finde diese Firma nicht so gut, weil die Regler nicht so schön sanft in der Hand liegen, in den Fingern. Benutze ich das nicht gerne und habe mich deswegen mit dem neuen noch nicht befasst.
Weil du hast als Tonmann, hast du so eine Art Rider. Das heißt, wenn der James Hetfield sagt, ich möchte nur auf einer Stratocaster 5000 spielen, sagst du, ich komme überhaupt nicht zum Set, wenn da Flomitron 3X, ne, den, da pisse ich rein und schmeiße Müll, den Mülleimer. Ja. Da würde ich niemals drauf meinen Ton anhören.
Ja, na, du schreibst ja auch nur auf kariertem Blatt deine Notizen, die leicht mit Blattgold überzogen sind.
Ja, so hat ja jeder seine Mäckchen. Das stimmt schon. Ich schreibe auch nur mit goldenen Lamy-Füllern meine Notizen. Ich fasse zum Beispiel keine Kugelschreiber an.
Meidest du?
Ja, ja, ich meide Kugelschreiber.
Ja.
Ich schreibe nach wie vor mit Füller oder maximal mit einer Feder. Aber Kugelschreiber kommen mir nicht in meine zarten Hände. Weil da muss man so doll aufdrücken, da kriegt man direkt Sehnenscheidenentzündung.
Du meinst, Thomas, meinst du, wer deine Mörderhände?
Meine Mörderhände. Oh ja, es ist gerade was Folgendes passiert, Frank. Ja. Musst du mal sagen, was du davon hältst. Also bei uns ist ja der Frühling eingekehrt in Berlin.
Ist er nicht.
Behaupte ich zumindest. Also der Frühling ist eingekehrt, denn es flog hier gerade eine Motte lang. Und die Motte flog so richtig provokativ und hat ihr alles so voll gemottet, ne? Hat so richtig so eine Art Mottenqualm hinter sich, so Motten-Chemtrails sind es hergezogen, hat alles hier so angemottet und dann habe ich, auch damit sie die Aufnahmen nicht stört durch ihr Geflatter, habe ich sie kurz mal sanft ohnmächtig gehauen und da war Basti richtig, schockiert und meinte, dass ich ein Mörder bin, in Anführungszeichen, ein Ohnmächtig-Schlager.
Das ist schon sehr lange ja auch. Also grundsätzlich würde ich ja Basti zustimmen, weil jedes Lebewesen ist wert zu leben, Thomas.
Es sei denn, man isst es natürlich.
Ja. Also Moment, aber die Motte hätte die Aufnahme gestört und ich habe sie ohnmächtig geschnipst.
Aber wer hier zum Beispiel, also wer hier eine Kuh im Raum, Thomas, ne, würde die hier einfach reinlaufen und würde die Aufnahme stören, weil sie so laut atmet, wie Frank es teilweise tut, würdest du sie auch ohnmächtig schlagen? Das würde wahrscheinlich aber 40 bis 50 Minuten dauern, bis sie ohnmächtig ist.
Ja, ich hätte hier so einen sanften, oh nein, Frank, jetzt bist du weg.
Frank ist weg. Jetzt sehen wir, oh mein Gott.
Schaltet er sich wieder rein?
Ja, Mensch, Frank. Habt ihr?
Ja, das Interweb ist wohl ein bisschen, das ist ein bisschen langsam da bei euch, ob derb, ne?
Das ist ja so, ein kleines Motel hier. Jetzt ist gerade hier, glaube ich, der Tracker vorbeigefahren, der Truck. Und der hatte auch ein Handy dabei und dann hat das nicht mehr funktioniert.
Und das ist ja quasi das Äquivalent in unserer Story zur Motte. Ja?
Ja.
Dich stört ein Bagger bei der Aufnahme, mich eine Motte. Deshalb hast du jetzt das Recht, auch rauszugehen und den Baggerfahrer mit seinem Bagger K.O. zu schlagen für die Dauer der Aufnahme.
Ja, mache ich jetzt auch.
Mach das, Frank. Die Zeit nehmen wir uns. Nein, und um auf die Kuh zurückzukommen, hätte ich ja auch hätte ich eine richtige Nackenlasche verpasst und lass uns Ruhe.
Ja, dann hättest du auch mit einem Glas fangen können oder irgendwas zwischen die Hände und dann hättest du sie draußen wieder freilassen können.
Nachher, wenn wir den Raum verlassen, nehme ich sie, lege sie draußen aufs Fensterbrett und sobald sie wach wird, fliegt sie in die Freiheit. Das ist doch kein Problem.
Fühlst du dich jetzt stärker, Thomas? Fühlst du dich jetzt stärker?
Wenn sie schläft, sie ist so auf 10 cm verteilt. Sie ist nur ein riesiger Matschfleck.
Nein, sie liegt da auf der Couch und schläft. Ich kann sogar ein Foto machen, wie sie ganz gemütlich auf der Couch liegt und schläft.
Hast du ihr auch ein kleines Kissen hingelegt?
Das ist vielleicht die Mücke, die irgendwann mal...
Das ist eine Motte.
Eine Motte, die eine unheilbare Krankheit... Die war gerade dabei, die war gerade auf dem Weg ins Labor. Eine sehr unheilbare Krankheit...
Zu heilen,
die Formel dafür zu entwickeln.
So.
Und Thomas hat sich jetzt auf dem Weg für immer bewusstlos geschlagen.
Aber gut, wir wollen jetzt eigentlich den eigentlichen Thema vorstoßen. Das ist ja alles vorgeplänkelt. Frank winkt. Der hat was zu sagen.
Ich wollte erstmal so, weil wir ich finde es immer total aufregend, wenn man, mich fasziniert immer noch, dass ich euch jetzt sehe, obwohl wir nicht im gleichen Ort sind oder mit euch reden kann.
Ja, das ist das Wunder der Technik.
Ja, da denke ich immer dran. Erstmal, ich habe zwei Sachen. Erstmal, wie ist es in Berlin? Was ist los in Berlin?
Es ist kalt. Also Thomas sagt, der Frühling hat angefangen und es stimmt nicht. Der Frühling hat angetäuscht.
Ich muss immer bei sowas, wenn man so sich so mit so Freunden über so weite Entfernung unterhält. Ich muss da mal dran denken, früher hat nämlich meine Schwester, die ist ja 10 Jahre älter als ich, die hat mich immer richtig verarscht. Ja, weil ich war früher so ein, wir hatten ein Zimmer nebeneinander und da war aber eine Tür. Normal vom Flur gab es eine Tür, um in jedes Zimmer zu gehen, aber unsere beiden Zimmer waren auch mit einer Tür verbunden. Und die war immer offen, da war nur ein Vorhang.
Ah ja.
Und ich bin immer und ich hatte eine Couch da dran und die hatte auch auf ihrer Seite eine Couch da dran und ich bin natürlich immer auf meine Couch gesprungen, durch den Vorhang mit so einem Karate-Tritt durchgesprungen. Ja. Und das habe ich lange, lange, viele, viele Wochen gemacht und irgendwann bin ich dann auch wieder aus der Schule gekommen, direkt den Ranzen beiseite geschmissen und wollte wieder zu meiner Schwester rüberspringen mit einem Karate-Tritt, ja. Und dann hat sie da so eine Holzplatte vorgestellt. Also bin ich direkt gegen so eine Holzplatte gesprungen und habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Da war ich so 6 Jahre. Ne? Hab ganz, ganz doll geweint und bin dann zu ihr rüber und stand dann weinend in ihr Zimmer. Und dann hat sie gesagt, ja, naja, weil sie war dann 10 Jahre älter, sie hatte dann auch schon irgendwie mal da Besuch da oder so und wollte nicht, dass ich da einfach mal reinspringe in ihr Zimmer. Und dann hat sie mich beruhigt und hat gesagt, ich baue uns was, ja, ich baue uns so ein richtig großes, so mit so einem Trichter, so ein großes Sprechrohrsystem baut sie da rein.
Ah ja, das ist ja nett.
Ja. Und damit hat sie mich einfach nur beruhigt und ich habe das nie bekommen, dieses Sprechrohrsystem, und das halte ich immer noch vor.
Das war eine Lüge. Nur ein Trick, um den weinenden Frank zu beruhigen, der gerade sich alle Knochen gebrochen hat, weil er gegen die Holzvorrichtung gedonnert ist.
Das war eine reine Lüge.
Also am Ende hat sie da zugemauert über Nacht.
Nur weil sie in ihr Zimmer ihre Ruhe haben wollte.
Ja.
Mit 16.
Verstehe ich nicht.
Ja.
Herzlos, eine herzlose Schwester.
Ja. Aber dieses Sprechrohr, das habe ich mir immer so toll vorgestellt. Ich sehe genau gerade, ich sehe ja noch, wie die Zimmer früher aussahen, und ich sehe immer noch genau, wie ich oben auf meinem Hochbett liege mit diesem Sprechrohr mit ihr spreche. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen, ist das für mich jetzt, weil ich über so ein Mikro mit euch spreche, ist es mein Ersatz-Sprechrohr.
Ja. Oh, das plus ist schön, dass wir da diesen Jugendtraum, dieses Trauma, dieses Jugendtrauma quasi jetzt zusammen überwinden können, Frank.
Durch
apropos überwinden. Wir haben ja einige Themen letzte Woche angerissen. Wir mussten einige Sachen überwinden. Wir müssen auch immer noch eigene Traumata überstehen. Und eins davon ist ja der Wikipedia-Skandal. Nach wie vor, wir werden nicht müde. Es scheint unser Thema der aktuell 7. Staffel zu werden und auch zu bleiben. Denn es ist ja nach wie vor nicht vorangegangen. Jetzt hat uns aber ein findiger, schlauer Herr mal geschrieben, was man denn machen muss. Also, Status quo ist ja folgender. Der Artikel von Eulen vor die Säue ist immer noch gelöscht. Er ist mittlerweile auch gesperrt. Das heißt, er kann auch nicht neu erstellt werden.
Oha.
Weil
jetzt
scheinbar
wird persönlich, jetzt wird persönlich.
Jetzt wird es wirklich persönlich, weil es haben sehr viele treue Rebiber versucht, den Artikel neu zu erstellen.
Vollkommen zu Recht.
Daraufhin hat Hyperdieter entschieden, dass das Ding gesperrt wird. Dann Hyperdieter hat sich persönlich gemeldet, hat was in das Diskussionsforum geschrieben. Ich zitiere. Hyperdieter schreibt: Ich habe hier mitgelesen. Bislang wurden keine Aspekte vorgebracht, die mich dazu bewegen würden, meine Entscheidung der Löschung zu überdenken. Dass einige der Beteiligten anderweitig relevant sein könnten, mag sein. Das färbt jedoch nicht auf diesen Podcast ab. Grüße, Hyperdieter.
Also, wen gibt man? Sick?
Nee,
wen
jetzt ist Schluss.
An diese
jetzt
Macht? Ist Schluss. Ich dachte Wikipedia wäre ein demokratisches Organ. Es gibt da kleine Absolutisten.
Ja, die Hyperdieter hat es quasi für sich entschieden jetzt, dass wir nicht relevant sind. Auch obwohl er scheinbar anerkennt, dass du eine gewisse Relevanz hast, färbt es nicht auf diesem Podcast ab.
Ich würde ja sogar sagen, Hyperdieter ist von meiner Seite aus herzlich eingeladen, sogar auch uns mal zu besuchen in unserem Podcast. Und dann soll er mal Hallo sagen.
Also ich wäre so in eine ganz andere Richtung gegangen, Frank. Also du willst dir doch ein Pizzabaguette machen und ihm die Füße massieren? Nachdem er das uns angetan hat, ist unser Erzfeind.
Nee, ich würde auf jeden Fall, dann könnte er zu uns kommen und dann könnten wir alle so ganz relevante Sachen vorbereitet haben.
Dann könnte man ihm natürlich auch mal einen schönen Abend bereiten. Und er kommt wirklich mal her und erklärt uns, hilft uns gemeinsam, eine Strategie zu entwickeln, wie man relevanter werden könnte. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und wir würden ja argumentieren, wenn auch mit den Fäusten, würden wir ja trotzdem vernünftig argumentieren. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt hat uns ein netter Rebieber, nämlich der Henrik Churchill, hat geschrieben, also scheint es so zu sein, dass die Admins verlangen, dass mindestens 2 Relevanzkriterien nach Hörfunk- und Fernsehkriterien erfüllt sind, damit wir eben relevanter werden. Und das wären folgende. Erstens, unsere Serie oder unsere Podcast-Serie besteht aus mindestens 12 überregional ausgestrahlten Folgen. Der Punkt ist ja erfüllt.
Erfüllt.
Haben wir also ein Relevanzkriterium schon erfüllt. Zweitens, die Serie wurde nominiert für eine relevante Auszeichnung.
Also ich meine, ich finde es schade, dass das überhaupt jetzt so ein Thema ist, weil wir sind jetzt ja mittlerweile mehrfach preisgekrönt.
Ja.
Aber nicht in den Augen von den Leuten, die es entscheiden dürfen.
Ja, eine relevante Auszeichnung. Ja. Ich weiß auch nicht, warum diese 4 Preise, die wir haben, nicht ausreichen. Aber gut, also da können wir ansetzen. Dann drittens, wir müssten einen Wegbereiter oder Höhepunkt eines Seriengenres darstellen. Würde ich jetzt auch behaupten, tun wir eigentlich, denn wir inspirieren viel, viel mehr Leute, als man allgemein glauben mag.
Ja, wir sind Indie. Wir sind ein richtiger Indie-Podcast.
Ja, ja. Indie-Podcast für die ganz coolen und die ganz schlauen Leute.
Und schön.
Ja. Viertens, wir müssten eine internationale Ausstrahlung nach Übersetzung in mindestens 2 weitere Sprachen erreichen. Also es heißt schon, wenn unser Podcast noch auf Italienisch und Französisch irgendwo zu hören wäre, dann würden wir das 2. Relevanzkriterium erfüllen.
Okay.
How absurd. Aber wir brauchen nur 2. Wir brauchen nur 2 Kriterien.
Ja, 2. Das erste haben wir geschafft. Wir bestehen aus mindestens 12 überregional ausgestrahlten Folgen. Das ist ja gegeben.
Ja. Ja. Über Berlin hinaus. Es gibt, wir haben eine Person, die hört zu, die ist in Potsdam.
Ja. Das kann man bei Spotify, kann man in den Statistiken, kann man das nachgucken.
Take this, Hyperdieter. Naja, anyway, jetzt müssen wir überlegen, welche von diesen anderen 3 Kriterien wir hinbekommen. Also relevanter Preis oder eben das Schaffen mal. Wir haben ja sehr viele, wir haben ja schlauere Biber unter uns. Vielleicht wird auch einfach eine Folge mal ins Französische übersetzt oder ins Englische. Und dann geht das Ding mal nochmal woanders in einer anderen Sprache über den Äther. Und dann haben wir das vielleicht auch schon geschafft.
Aber müssten wir das denn nochmal neu einsprechen? Oder?
Ach so.
Ja, weil, also wie würde das übersetzt werden? Noch nicht als Transkript, sondern wir müssten das auf Französisch alles eine Folge auf Französisch nochmal neu einsprechen.
Oh. Ja, dann soll doch jemand sich einfach eine Folge rausnehmen, die komplett mal in Italienisch runterschreiben, Lautschrift am besten, und dann sprechen wir die einfach nochmal
komplett. Ich glaube, dann nehmen wir so eine Folge wie Olympia, wo wir am wenigsten gesprochen haben, sondern eher gehechelt haben.
Nee, es geht ja, komm, wir müssen jetzt selber, also Hyperdieter findet die Lücken im System. Weil natürlich ist es eindeutig, dass wir einen Wikipedia-Artikel verdient haben.
Ja, und er hat uns auf den Kieker.
Er sucht einfach im System, ja, weil er irgendwas gegen uns hat oder weil er einfach seine Macht ausspielt. Er ist so ein Machiavelli-mäßiger Typ, so ein Machttyp.
Ja.
Müssen wir jetzt ja genauso machen. Das heißt, wir müssen doch eigentlich nur eine Zwischenfolge machen, ne? Eine Folge 70a, und die geht vielleicht 7 Minuten. Die machen wir und die lassen wir auf Französisch und auf Italienisch und noch einer dritten Sprache übersetzen.
Oh.
Und dann laden wir die hoch, weil wer sagt denn, dass diese Folge auch 60 Minuten lang
sein stimmt. Muss? Das ja, ist? Das stimmt, das können wir eigentlich. Wir machen eine Zwischenfolge zwischen den Wochen.
Ja.
10 Minuten und die übersetzen wir auf Deutsch, Englisch und noch eine Sprache, die wir können. Italienisch, klingt irgendwie witzig.
Auf Deutsch übersetzen, das wäre schon was, ja.
Ja.
Hallo, Thomas. Hallo, Frank.
Lautschrift.
Da ist ein Hund unter dem Tisch.
Ja.
So machen wir das.
Und dann hätten wir das zweite Relevanzkriterium erfüllt und dann muss Hyperdieter den Artikel wieder freigeben. Hat dann keine andere Möglichkeit mehr.
Auch Hyperdieter muss sich an die Wikipedia-Gesetze halten.
Ja. Wir gehen das weiter an. Wir lassen uns hier nicht entmutigen. Es ist aber schon kässlich. Mir ist schon lange nicht mehr so viel Unrecht widerfahren. Ich muss überhaupt sehr, sehr weit zurückdenken. Ich weiß überhaupt nicht, wann es mir jetzt mal so krass Unrecht getan wurde.
Mir schon. Und nein, mir wird häufiger mal Unrecht. Also, mich sprechen ja Verrückte an.
Ja, das wissen wir
ja. Ist ja allgemein bekannt. Und mir wird sehr häufig Unrecht getan. Vielleicht wirklich, dass ich selber auch ein bisschen verrückt, dass ich das denke. Aber, also ich habe ein sehr feines Gespür dafür, wenn jemand mich nicht gut fühlt oder mich vor so ein bisschen schlecht behandelt. Einfach im Alltag. Ne? Das kann sein, irgendwo in der U-Bahn ist mir einer irgendwie ein Bein stellen will, damit ich nicht mehr reinrennen kann. Das kann aber auch sein, wenn ich in ein Restaurant gehe. Da war ich nämlich letztens mit Freunden, war ich in einem sehr feinen Restaurant. Das habe ich nicht ausgesucht, aber es war sehr fein. Feiner als ich, habe mich auch nicht entsprechend angezogen.
Ach so,
also
fein.
Also es war wirklich so fein, also die anderen sind so richtig so DAX-Vorstände, ne? Solche Leute, wirklich piekfein, gehoben, ich wusste gar nicht, ich bin ja wie bei Pretty Woman. Ich hatte viel zu kurzes Kleid an und so roten Lippenstift und wusste gar nicht.
Aus einer alten Gardine geschnitzt.
Genau, wusste gar nicht, mit welchem Besteck fange ich überhaupt als erstes an. So. Und dann war da wirklich ein Kellner, der war wie aus so einer 90er Komödie, so ein Franzose, der so die Amerikaner abfällig anguckt. So, ne? Ach, wie sie schon aussehen. Ach, was wollen sie überhaupt mit der Weinkarte? Als ob sie überhaupt wissen, was da drin steht. So, also nicht so, weil er doch mit jedem Blick, weil er dachte, ach, die haben sich wahrscheinlich so geirrt, ne? Das Restaurant, eine Straße runter, ne, der Mülleimer oder so, der
zu den 6 Mülleimern.
Zu den 6 Mülleimern, hat so eine ähnliche Adresse wie wir. Und da wollten die hin. Die werden gleich überrascht sein, wie teuer das hier eigentlich ist.
Aber ihr saßt schon am Tisch. Also du bist reingekommen Ja. Und durftest zum Tisch gehen, ohne dass er, oder hat er dich da auch schon verächtlich angeschaut?
Nee, da hat er, die anderen saßen und Benny war auch schon da.
Nein, unser Kollege Benny.
Benny hatte einen alten Fila-Pullover an und eine Goldkette. So, und daneben saß halt so eine Frau, die eigentlich so nach Ascot zum Pferderennen gerade wollte. Ja. Also mit so einem feinen Hut. Ja. So, und wir waren eben richtig so ein Dorn im Auge. Und dann bin ich reingekommen und dann hat er meinen langen schwarzen Mantel, den ich hatte, den hat er nicht so fein weggehängt, sondern er war eigentlich angewidert. Es war wie in dem Film Parasite. Da ist ja so, dass die Reichen behaupten, dass die armen Menschen, die riechen nach Zwiebeln, nach rohen Zwiebeln. Und so hat er so ein bisschen getan, als ob mein Mantel nach rohen Zwiebeln hat den so richtig mit zwei Fingern angefasst und so weggehängt.
Ah, okay, das war schon der erste Akt der Unhöflichkeit.
Nee, ich bin reingekommen und da hat er mir schon einen Blick zugeworfen. Ja, fuck was off. Willst du? Prekariat, Untermensch.
Ich rieche die Zwiebeln.
Ja. Ja. Und so. Und da war ich, hatte ich mir die ganze Zeit überlegt, wie gehe ich damit um? Weil ich bin ja natürlich Gast in dem Restaurant, da könnte ich natürlich vielleicht auch irgendwie so vorführen. Das habe ich aber nicht gemacht. Ja. Ich bin eigentlich ihm wirklich mit Liebe entgegengetreten. Also nicht mit Liebe, aber ich war einfach äußerst freundlich zu ihm. Ja. Und er war ein Arschloch, bis wir bezahlt haben.
Nein, also ging den ganzen Abend so weiter?
Er ging eigentlich den ganzen Abend so weiter. Er hat jedes Mal...
Was hast du verdient, Basti?
Alles, was wenn man schon geatmet hat, ne, habe ich schon in seinem Kopf gesehen. Ach, wirklich, wer atmet dreimal ein, einmal aus? So, das ziemt sich überhaupt nicht. Und dann dachte ich zwischendrin, ob ich so tun kann, als ob ich noch feiner bin als er. Ne? Dass ich zum Beispiel ein paar französische Worte benutze, die er nicht kennt. Ja, dass ich zum Beispiel sage, entschuldigen Sie, könnten Sie bitte den Fontainebleau bringen? Ich fühle mich ein wenig Gérard. Dass er dann denkt so, was meinen Sie denn? Ich so, Sie wissen nicht, was ein Fontainebleau ist? Wo kommen Sie denn her, aus der Mülltonne? So, das habe ich dann aber unterbunden, aber das könnte ich vielleicht nochmal mitgeben an die Leute da draußen. Dass man sich dann einfach Sachen ausdenkt, die nicht kennen. Ja. Wenn die sagen, ach, was könnte der Clochard mich beraten? Und dann sagt, was ist denn ein Clochard? Und dann kann man ihn auslachen und kann sich quasi rächen. In dem Moment wirkt er wie ein für den Idiot von dem ganzen Tisch. Ja.
Aber du hast es nicht gemacht. Ihr habt euch nicht höflich zurückgehalten.
Wir haben sogar extra viel Trinkgeld gegeben.
Nein.
Extra viel Trinkgeld gegeben, weil wir dachten, so zeigen wir, dass wir die größeren Menschen sind. Oh. Dass wir nicht über ihm stehen, sondern dass wir sagen, er hat uns blöd behandelt. Ja. Vielleicht wird es auch von ihm verlangt in dem Restaurant. Ne? Dass man sagt, wenn da Leute kommen, die nicht perfekt reich aussehen, behandle die wie Scheiße. Das gehört sich so.
Ja, und dafür wirst du aber belohnt mit einem extra spendablen Trinkgeld. Meinst du, er hat seine Lektion dadurch gelernt?
Ja, ich glaube, man kann Leuten keine Lektion erteilen in dem Bereich. Der würde nie sagen, wenn er wenig Trinkgeld gibt, ach Mann, ich glaube, die hätte ich doch mal besser behandelt. Und er denkt so einfach, sie war nicht nur asozial, das hat sich doch da noch drin bestätigt, dass sie nicht mal ein vernünftiges Trinkgeld geben.
Ah, okay. Man würde sich so wünschen, dass die Leute dann trotzdem was mitnehmen, so weißt du, weil ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der sehr gerne hupt im Straßenverkehr, um die Leute mitzuerziehen. Ich mache das nicht aus Boswilligkeit, sondern aus Höflichkeit, damit die Leute wissen, sie haben da gerade was falsch gemacht. Und dann hoffe ich doch insgeheim, dass die durch meine sehr aggressive Huperei, dass sie dadurch was lernen.
Und glaubst du, das ist schon passiert? Glaubst du, die Leute lernen?
Na, weiß nicht. Ich habe euch ja mal erzählt, wo ich doch mal eine Person, weil ich einfach Zeit hatte, eine halbe Stunde durch die Stadt verfolgt habe, die mich geschnitten hat. Und da habe ich dann natürlich
das ist verrückt, ja.
Ja, und dann habe ich auch im Nachhinein gedacht, die wird schon ihre Lektion gelernt haben und wird seitdem nie wieder wahrscheinlich irgendwelche Leute im Straßenverkehr schneiden.
Ich glaube, das ist nicht so. Die Menschen werden nicht gerne belehrt.
Danke,
Basti. Man muss teilweise andere Geschütze auffahren.
Ja, aber du kannst nicht alle Leute mit Freundlichkeit ersticken, oder?
Nein, ich habe einen sehr guten Lifehack.
Bitte mitschreiben.
Es gab mal eine Situation, da war ich am Korpuser Tor und wollte ein Taxi nehmen. Und dann war eine Frau, die war sehr aufgebracht, weil die hat behauptet, dass ich ihr das Taxi wegnehmen wollte. Und da standen noch andere Leute drumherum, die haben das so mitgekriegt. Die war richtig laut zu mir, hat gesagt, was fällt Ihnen ein, ne, mir das Taxi, ich stehe hier schon seit Minuten. Das stimmte gar nicht. Wow. Ich würde nie jemandem das Taxi wegnehmen, ich stand da zuerst. Ich wusste aber, ich kann jetzt in diesem Moment nicht gegen sie gewinnen in irgendwas, weil sie wird das Taxi natürlich nehmen. Das, was ich jetzt jedem empfehlen kann, wenn er eine öffentliche Diskussion mit jemandem hat, muss man der Gegenseite unterstellen, dass sie betrunken ist. Oh. Weil dagegen können die Leute sich nicht wehren. Weil ich habe zu dieser Frau gesagt, hui, 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 ich rieche ihre Fahne bis hierhin.
Oh,
und dann denken die Leute drumherum natürlich, das ist die Besoffene und ich bin der Normale.
Oh.
Und dann sagt sie, ich bin nicht besoffen. Ne? Was fällt Ihnen ein, das zu behaupten? Da sage ich, hui, 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 dann gehe ich nochmal mit der Nase nochmal weg. Da habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was? Schlafen Sie mal lieber Ihren Rausch aus und nehmen Sie das Taxi, ich nehme das nächste. Und dann war sie, also hätte sie eine Waffe gehabt, hätte sie mir den Kopf geschossen. Auf jeden Fall.
Das ist Psychoterror, aber, was du da, das ist Psychoterror.
Das, ja, das ist, ja, aber sie hat es in dem Moment, sie hat es in dem Moment auch verdient.
Ja,
und wenn absolut. Man Leuten in der Öffentlichkeit, wenn Leute zuhören, zu unterstellen, dass sie vormittags betrunken sind oder eine Fahne haben, hat man gewonnen.
Ja, ist komischerweise nicht Common Sense in Germany. Ne? Mir persönlich würde es gar nichts ausmachen. Ich würde sagen, ja, Sie haben recht, junger Mann. Ich habe immer leicht ein Sitzen, wie in diesem Film Der Rausch, wo die auch mal die ganze Zeit so auf 0,5% Promille sind, um ein bisschen kreativer durchs Leben zu ballern.
Ich denke, ich will auch noch was, Basti, ich will jetzt nicht deine Geschichte beim Restaurant überbieten. Ich habe auch sowas erlebt.
Dir ist noch so mehr Unrecht geschehen als mir ohnehin
so
schon?
Mir ist so viel Unrecht geschehen, das war mit die schlimmsten 3 Tage in meiner Tonmann-Karriere, dass ich fast nicht mehr in diesem Job weitergearbeitet hätte.
Okay.
Schieß los.
Das hat auch was mit Essen. Die Pointe hat was mit Essen zu tun. So viel kann ich mal verraten.
Okay.
Ich war damals noch als freiberuflicher Tonmann, war ich für eine Luxussendung, sage ich mal. Für RTL war ich unterwegs und sind in Nizza und Monaco war ich da.
What?
Immer, und das war eine Dokumentation über einen Milliardär. In so einem Boulevardmagazin war das.
Oh, ganz kurz, so kennt man den Milliardär?
Nee, ich kannte den nicht. Ich glaube auch nicht, dass man ihn kennt. Ich glaube, so eine Milliardäre, die kennt man denn auch nicht alle, oder?
Ja, so ein Otto-Normal-Milliardär, so ein ganz normaler.
So, und auf jeden Fall waren wir die ganze Zeit da. Ich war mit einem netten Kameramann, aber wir waren mit einer wirklich, und das sage ich sehr selten, einer sehr, 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 sehr bösen Redakteurin unterwegs.
Von RTL?
Von RTL. Und die war auch, ist auch in Deutschland, war die ganz lange in der Branche, war die bekannt dafür, gefährlich zu sein, ja? Keiner wollte mit ihr arbeiten. Nur ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Hab das dann erst erfahren, dass die so ist. Weil die mussten halt immer wieder neue Leute hinschicken, weil keiner von denen, die sie kennen, mit ihr drehen mehr wollte.
Nein. So böse.
So böse, ja? Und dann ging es los. Dann waren wir da, sind wir mit seinem Privatjet geflogen. Ich habe mich gefreut, war aufgeregt. Erstmal Privatjet fliegen, ja? Hätte ich nie gedacht. Ich als kleiner Tonmann fliegt da mal Privatjet und stehe dann dort, musste aufstehen, noch was holen und habe mir den Kopf gestoßen oben an diesem, ne, wo man sich da so den Kopf stoßen kann, an der Decke und hat wirklich leicht geblutet, ja? Und habe gesagt, kann ich mal irgendwie da jetzt kurz mal bei was machen, hat sie gesagt, nee, wir müssen jetzt erstmal hier das noch zu Ende drehen. Ja, das war ihr völlig egal. Und dann gab es immer wieder, wir waren dann auch, einmal waren, sind die auf eine Gala dort gegangen in Nizza. Und da hat der Milliardär gesagt, na, die können doch jetzt mit reinkommen, da können wir auch was essen. Und da hat sie gesagt, nein, die beiden können was bei McDonald's fressen gehen.
Auf was?
Ja.
Wie bitte?
Nein.
So.
Also der Milliardär
hat euch eingeladen. Der Milliardär hat gesagt, ihr könnt mit reinkommen und da hat die böse
Redakteurin
gesagt, nein, die beiden können bei McDonald's fressen gehen. So.
Oh.
Dann hat man natürlich auch, also selbst dann hätte ich gar keine Lust mehr gehabt, dort mit ihr reinzugehen und dort zu essen. Dann sind wir tatsächlich woanders essen gegangen. Und dann ging es weiter, dann sind wir wieder am nächsten Tag, sind wir wieder mit dem Helikopter zum Hafen geflogen, wo er so ein riesen, wisst ihr, wie beim Duell die Welt bei Knossi? Dieses Segelkreuzfahrtschiff. So ein Ding hatte er. Für sich alleine. Also war seins.
Krass.
So. Also es ist Milliardär, der fliegt mit seinem Helikopter zu seinem Privatjet. Also,
und dann mit Privatjet aufs Schiff.
Ja, genau.
Und damit sind wir dann gefahren. Und dort konnte sie ja nicht sagen, ihr könnt woanders futtern. Sondern dann haben wir unten in dem großen, also der hatte da so einen großen Restaurant, also so seinen Essbereich, saßen wir alle mit am Tisch und haben dort gegessen. Also man konnte ganz viele Sachen sich auswählen. Da gab es dann Schrimps und so feine Sachen gab es dort. Und ich sitze dort, ich war ja noch sehr frisch in dem Beruf und habe wirklich mich nicht getraut, überhaupt irgendwas zu sagen, weil das mit ihr so anstrengend war. Und war einfach eingeschüchtert. Und hatte dann irgendwann mal, kam dann von ihr die Frage, Frank, was sind denn deine Eltern von Beruf? Und dann habe ich sie gefragt, wieso denn? Verstehe ich nicht. Also ist doch egal. Und dann sagt sie, naja, weil du hast wohl anscheinend keine gute Erziehung genossen. Und warum hat sie das gesagt? Weil ich den einen Ellbogen mal kurz auf dem Tisch hatte.
Oh. Ey, was für eine niederträchtige Frau.
Und dann hat sie mich vor dem Milliardär mit seiner Milliardärsfrau und den anderen Kollegen und auch selbst der uns das Essen gebracht hat, vor allem hat sie mich so gedemütigt wurde ich noch nie. Und dann hat sie so einen richtigen Wutanfall gehabt und hat dann noch zu mir gesagt, naja, kann ich ja auch nichts anderes erwarten, ja? Weil für mich sind so Tonleute wie du ja eh nur Schimpansen mit einer Angel in der Hand.
What? Was? Wie kann man so niederträchtig sein? Das ist ja wie Cruella
de Vil. Ihr seid Schimpansen?
Schimpansen mit einer Angel in der Hand sind wir nur, wir Tonleute.
Boah.
Und da sitzt du denn da und da war für mich denn wirklich, ich bin nach Hause gefahren nach den 3 Tagen, war What wirklich frustriert und demotiviert und wusste nicht mehr, ob ich in dieser Branche, ja, in dieser dreckigen Branche war das denn in dem Moment für mich, überhaupt noch arbeiten möchte.
Oh, das ist ja ultra sick, aber ist da irgendwie, also hat da irgendjemand dann was gesagt irgendwie in dem Moment oder?
Nein, die war halt wirklich, also selbst der Milliardär, ich erinnere mich und das hat mir dann gut gestanden, ich glaube, er hat mir zugezwinkert, weil er das auch unverschämt fand, aber wusste selber nicht, mit dieser Situation umzugehen und hat nichts gesagt. Also hat keiner was gesagt. Alle haben einfach nur auf ihr Essen geguckt.
Aber es ist ja richtig, es ist ja so richtig Bully, es ist ja super Bully-mäßig, richtiger Schulhofschläger-Vibe.
Ja.
Alle gucken verschüchtert weg, weil so der Oberschläger halt irgendwie gesprochen hat. Man will nur selber nicht so in die Schusslinie geraten.
Ja. Boah, sie kommt zu dir an mit ihrer Footballjacke, kommt sie da hin und sagt so, hey Frank, willst du mit auf unsere Party kommen? Dass du ja, das ist Gegenteiltag, du Loser.
Du bist jetzt nicht hingekommen. Und da ging es ja dann noch, eine Sache war noch, und da habe ich ihr, da bin ich der Meinung, da habe ich mich dann nochmal wieder, da habe ich meine Ehre gerettet. Oder auch nicht, ich bilde es mir nur ein. Die war ein bisschen verrückt. Die ist auf jeden Fall verrückt, weil dann sind wir da langgefahren und hatten Drehpause. Da stand so ein, da hat das sich eingerichtet, da gab es so ein Damespiel. Und dann hat sie mich auf einmal so gefragt, als ob wir Freunde wären. Frank, willst du mit mir eine Runde Dame spielen?
Nachdem sie dich so beleidigt hat.
Ja, und dann habe ich gesagt, nein, will ich nicht.
Hä? Ja, boom, gegeben, oder? Mic drop. Ja, Angel drop, Frank.
Also genau. Ja. Lifehack von Frank. Wenn ihr mal richtig geärgert werdet und dann zum Damespiel eingeladen werdet, dann sagt ihr, nein, mit dir spiele ich keinen Dame.
Nee, ist mir zu hart. Frank, ich finde, da hast du eindeutig überreagiert.
Da bist du über das Zylinder ausgeschossen.
Ja, ja. Also,
aber was könnte man Hyperdieter mal schreiben? Hyperdieter, sorry, falls du plantest. In der Zukunft mit uns Dame zu spielen, das wird nicht passieren.
Aber das waren so die ersten Erfahrungen mit für mich in der Medienbranche auch. Und da wusste ich nicht mehr, ob ich da noch
ultra krass.
Aber hat diese Frau irgendwas Gutes an sich? Weißt du, arbeitet sie noch in der Branche?
Ja, arbeitet sie noch.
Aber das klingt ja so klischee-mäßig evil, das ist ja schon fast, also das klingt wie eine Comicfigur, die man sich so ausgedacht hat. Also das ist ja wirklich absurd.
Wie aus einem Disney-Film, so die böse, oder Cruella de Vil, oder so 101 Dalmatiner.
Ja, stimmt.
Die das pure Böse einfach nur ist.
Das gibt's ja gar nicht, ey.
Lehrerin.
Ja, Frau Borg.
Frau Borg, ja.
Das ist ja ultra hart, Frank. Du hast mit sehr vielen bösen Frauen zu tun gehabt bisher in der Branche.
Ja.
Erst einer bösen Lehrerin, jetzt einer bösen Redakteurin.
In der Schülerbranche, wo er am Anfang gearbeitet hat.
Aber
ist
ja ultra krass. Aber so muss ich ganz klar sagen, weil also man hört ja immer so diese Klischees. Es gibt ja auch scheinbar diese bösen Leute in der Medienbranche. Aber ich muss wirklich sagen, für meinen Teil, ich hatte nie Pech. Ich bin noch nie auf ein richtiges Arschloch gestoßen in der Medienbranche. Es sind sehr viele inkompetente Leute so erlebt, aber jetzt keinen richtigen klassischen Bösewicht. Habe ich wirklich Glück?
Ich habe komplett Psychopathen. Also Frank und ich, wir kommen aus einer anderen Welt. Du bist in dieser wohlbehüteten MTV-Welt. Ne? Ihr zeigt euch jetzt Skateboard-Tricks und tauscht eure Punk-CDs und so. Also wir haben wirklich mit richtig Psychopathen zu tun gehabt. Also, weißt du, mein allererster Dreh, also wo ich so als Realisator heißt das ja, unser Beruf, wo wir dann Kameraperson, Tonmann, Frau zur Seite gestellt bekommen und dann dreht man irgendwas Kleines, so eine kleine Home-Story von irgendjemandem aus so einem Docutainment-Format. Und da weiß ich noch, da hat so ein komplett verrückter Producer, der auch so ein richtiger Psycho war, der hat mir dann gesagt, lass dir auf, wenn du das drehst, da darfst du das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen, ne? Sag auf keinen Fall dem Kameramann, dass das dein erster Dreh ist, ne? Sonst frisst er dich auf. So. Dann hatte ich schon, dem war das nicht komplett egal. Wir haben für irgendeine RTL2-Sendung gedreht, wie jemand am Rhein langläuft und darüber ist dann so ein Off-Text gekommen. Das war eigentlich alles. Und er hat so getan, als ob der mich sofort zerfleischt und zermalmt, wie deine böse. Ja, Frau RTL. Und dann habe ich diesen Dreh gemacht, auch, glaube ich, ganz vernünftig bis zum Ende. Und dann hat mir der Kameramann erzählt, der Producer, der hat mir ja erzählt, dass das hier dein erster Dreh ist. Also so ein komplettes Psychospiel mit mir gespielt. Der hat mir gesagt, ich soll es mir nicht anmerken lassen. Und auf der anderen Seite hat er dem Kameramann gesagt, mach mal, wie du willst, das ist dein erster Dreh.
Das ist ja auch richtig perfide. Ja. Man, ihr habt Scheiße gefressen. Aber ganz kurz nochmal, Frankie, bist du dieser Frau nochmal jemals wieder begegnet eigentlich danach?
Ja, bin ich.
Nein.
Bin ich sogar beim Halligalli-Dreh.
Was?
Mit Oma Violetta sind wir der begegnet und da hat die auch Alarm gemacht.
Nee.
Bei der Venus sind wir doch mit Oma Violetta da durch die Gänge gelaufen. Und da haben wir sie auch getroffen. Und da ist doch Oma Violetta, hatte den Auftrag bekommen, ist immer einfach dazwischen gelaufen und hat in ihr Interview, was sie gerade geführt hat mit irgendeiner Darstellerin dort, und hat dann da einen riesen Aufstand gemacht, dass wir alle aus einer Branche kommen, so kann man doch sich nicht verhalten, und hat uns da angegreift. Da gab es wohl danach auch noch Ärger sogar ein bisschen.
Aber die viel wichtige Frage ist, hat dich die böse RTL-Frau wiedererkannt?
Nein, auf gar keinen Fall. Die würde sich doch, also dafür war ich zu unwichtig. Dafür war ich ja nur ein Schimpanse mit der Angel in der Hand.
Okay.
Der hat mich nicht wiedererkannt, aber ich hatte wirklich noch richtig gemerkt, wie, als ob ich so den alten Schläger aus der Schule wieder getroffen habe, der einen immer verprügelt hat, habe ich mich richtig zurückgehalten und hatte Angst, dass sie mich sieht.
Das tut mir richtig leid für euch. Vorhin stinkt ja meine Storys total gegen ab, weil im einzigen Skandal, von dem ich jetzt berichten kann, ist mir jetzt vorgestern im Supermarkt passiert. Ich wollte mir mal die neuen M&Ms kaufen mit so einem Peanut-Kern. Peanut-Salz-Kern.
Ja.
Und dann ist das ja so eine, wirklich, das ist ja eine mini kleine Packung, ne? Das sind 220 Gramm sind da drin und die kosten 3,99 Euro.
Ja.
Da dachte ich, ich falle vom Glauben ab. Das ist so eine ganz kleine Packung, Peanut-Salted-Caramel-Kern und die kosten 3,99 Euro. Das sind keine 100 M&Ms da drin.
Ja, ja, und?
Ja, das war für mich jetzt so das schockierendste Erlebnis der Woche.
Hey, du hast nicht mal Angesicht zu Angesicht mit irgendjemandem, das heißt
nein.
Frau oder Herr M&M, die haben dir Unrecht getan.
Nein, ich stand einfach noch.
Indem sie die Sachen zu hoch bepreisen?
Ich sage ja, ich stand vorm Regal und konnte es einfach nicht fassen. Dann war ich auch sauer. Aber es ist natürlich, ich verstehe, dass eure Storys da so ein bisschen härter daherkommen.
Du musst doch mal eine andere Konfrontation gehabt haben. Aber ja, ich glaube.
Nee, ich bin ja so ein Sonntagskind. Ich bin ja wirklich gesegnet. Ich fall ja so durchs Leben. Das ist mein großes Glück, wofür ich eigentlich nicht viel kann. Ich stolper so durchs Leben. Und mir passieren immer nur gute Dinge.
Irgendwie. Ich habe noch nie gesehen, dass du so eine Auseinandersetzung hier so draußen irgendwo mal mit jemandem hattest.
Ja, das stimmt. Mir reicht es, wenn ich mich über eine sehr, sehr unnötig teure M&M's-Packung aufregen kann.
Wir wachsen natürlich daran. Wir sind traumatisiert, Frank und ich. Aber wir wandeln das um in quasi einen Zustand, in dem wir noch traumatisierter sind als vorher. Das ist so eine Superkraft, die wir haben. Wir sind traumatisiert.
Ich finde, wir sind trotz alledem sehr glückliche Leute geworden und lachen gerne.
Ja, aber du bist schon glücklicher als ich, würde ich sagen, Thomas.
Weiß nicht, kann man das so aufwiegen?
Du bist der Glücklichste.
Ja, doch. Aber es ist ja auch eine Bürde für mich, dass mir alles so zufällt.
Ja, das ist grauenhaft, wie das Leben da bitte mitspielt.
Das ja. Leben übel, ganz übel mitspielt.
Ja, genau. Ne? Ja, bei mir war eine schlimme Geschichte, war, ich habe mich mal um ein Praktikum beworben. Das war noch bei Neo Paradise und da gab es so einen fiesen Redakteur. Gab's
so einen
da,
richtigen so einen, fiesen Bulli? So,
ich nenne ihn nur Herr Neo Paradise. Und der hat mich damals richtig runter gemacht im Bewerbungsgespräch.
Nee.
Ja.
Das ist wirklich ein
Skandal. Der hat dich schlecht gemacht in der Branche.
Der hat mich Affenjunge mit den Riesenschuhen genannt. Und ich hatte nicht mal Schuhe an.
Ja, genau. Alte Scheuerlappen hatte er sich rumgebunden.
Genau.
Alte Scheuerlappen.
Ja. Und es war Thomas Hegel, Martins.
Hegel, nein! Hör auf, diese alte Lüge wieder auszumachen. Siehst du, so wird mir Unrecht getan.
Nee, ich würde mir selber. Für mich ist die Geschichte schon halb. Ich habe mich jetzt mit Freunden getroffen am Wochenende und die haben mich nochmal gefragt, wie war das wirklich in dem Vorstellungsgespräch?
Haben sie wirklich gefragt?
Ja, und dann musste ich ihnen nochmal die Wahrheit erzählen.
Aber die Lügenwahrheit.
Nein,
deine Wahrheit.
Weil sie kennen mich. Sie kennen mich als
Lügenbaron?
Als Mensch, die Wahrheit spricht. Also jemand, die Wahrheit ist erfunden worden. Also man hat sich irgendwann angeguckt, was sagt er die ganze Zeit an richtigen Sachen? Wir nennen es Wahrheit, was er sagt.
Das ist ja.
Und dann haben wir gesagt, ja, der Thomas, wie viel lügt der eigentlich? Der muss ja so viel lügen, weil du ja so viel die Wahrheit sprichst und dann muss er lügen.
Das kann ja nicht wahr sein. Ja. Aber so frech, dass du so ein Image hast, dass du der Wahrheitssprecher bist. Weil du bist ja schon auch ein Übertreiber. Du bist ja eine menschliche Hyperbel. Nee. So habe ich dich kennengelernt. Basti ist die menschliche Hyperbel. Basti ist eine lebende Übertreibung.
Finde ich nicht.
Ja, Frank, sorry, du bist ja ein Schimpanse, der gerade mal so ein Mikrofon halten kann.
Siehst du, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Das ist dein wahres Gesicht, Thomas.
Ihr drängt mich schon wieder so eine Ecke. Ist nur, weil ihr gönnt mir mein Glück nämlich nicht.
Gut, ja, das lassen wir so stehen.
Ja, okay, bevor es wieder aushärtet. War so schön. War so schön, als gerade die anderen unsere Feinde waren. Wir müssen uns wieder mehr konzentrieren auf die äußeren Feinde, die unseren kleinen Podcast bedrohen. Aber hey, Frankie, wir sind auch schon fast wieder am Ende angelangt, weil Basti guckte gerade schon wieder nach links drüben auf den Oszillographen. Der zeigt, dass die Speicherkarte nicht mehr lange reicht. Ich glaube, es reicht noch für ein kleines Thomas School of Rock heute mal zur.
Ich habe ja auch noch was Kleines vorbereitet.
Oh, hast du ja auch noch was vorbereitet?
Ich habe es doch letzte Woche schon angekündigt.
Weil die fahren jetzt wirklich gleich alle los. Die fahren jetzt alle zum Essen. Ja, okay, dann esse ich nichts heute.
Hatte du kannst doch nachkommen.
Zum Essen mit.
Wie groß ist der Ort, Frank, an dem du bist, dass du da nicht nachkommen kannst?
Es tut es, als ob es weg ist. Das ist nämlich, um die Leute hier abzuholen, Frank hat uns schon vor der Aufnahme gesagt, dass er heute noch, dass sie zum Produktionsessen fahren. Ne? Also nach dem Dreh gibt es immer ein Essen. Und Frank hat uns schon vor der Aufnahme gesagt, dass er um 20.40 Uhr unbedingt unten am Produktionsbus sein muss, damit er noch mitfahren kann zum Essen. Und darüber stellt er alles. Er würde sogar den Podcast vorher abbrechen, nur damit er zum Essen mitfahren kann.
Ich habe jetzt geschrieben, ich komme nach, ich laufe denn da halt hin.
Und wie weit ist das? Ist es jetzt 15 Kilometer entfernt?
Ich weiß es nicht genau. Ansonsten gehe ich halt, wie es mir schon mal vorgeschlagen wurde, gehe ich halt irgendwo woanders bei McDonald's fressen oder so.
Also bist du noch bereit für ein kleines Thomas School of Rock? Sorry, dein Ohrenschiss vom Furz müssen wir auch immer ertragen, Frank. Was denkst du, was ich da schon alles erlitten habe?
Ja, jetzt mach du. Du hast jetzt kurz Zeit für deine Rubrik, weil ich will dann noch ausgiebig Ohrenschmaus machen. Los.
Nee, Basti muss erst den Bamba abfeuern.
Thomas coolt ihm sein School of Rock oder so.
Also, heute Thema The Offspring.
Kennt man? Ah, ja.
Mhm. Eine sehr, sehr berühmte Punk-Rock-Band. Richtig groß gewesen in den 90ern. Ultra-Hits gehabt. Kennt jeder. Ich stelle euch mal kurz heute vor, warum The Offspring so genial ist und was man unbedingt von denen hören sollte, wenn man noch Fan werden möchte. Also, vorneweg die besten 5 Songs. Have You Ever, Pay the Man, The Meaning of Life, All I Want und Genocide. Bestes Album, würde ich sagen, und jetzt wird's tricky, weil das erfolgreichste Album war ja eigentlich Smash. Und Americana. Waren ja überall, also Offspring sind, glaube ich, eine der wenigen Punkrock-Bands neben Green Day, die so richtig krass im obersten Millionenbereich verkauft haben.
Aber Offspring, The Offspring, das Album war auch gut.
Ja, aber ich finde tatsächlich, das beste Album war nach der Smash, das Nachfolgealbum Ixnay on the Ombre. Das ist tatsächlich ein bisschen untergegangen wegen dem super Erfolg von Smash und dem Nachfolgealbum Americana. Dazwischen ging es so ein bisschen unter. Finde ich persönlich das Beste mit jeder Menge Superhits, sehr, sehr gut ausarrangierten, sehr ausgefeilten Songs. Deshalb würde ich das als offiziell bestes Album zu zeichnen. Da ist nämlich auch die beste Ballade von The Offspring drauf. Gun Away. Die schönste Ballade, die Offspring jemals geschrieben haben. Unbedingt mal reinhören. Und ich würde aber trotzdem sagen, das beste Einstiegsalbum ist natürlich die Americana, würde ich fast sagen. Nicht die Smash. Die sind noch so ein bisschen rumpelig. Americana ist perfekt ausproduziert. Also wenn man jetzt die Offspring-Fan werden möchte, steigt mit der Americana ein. Und leider sind sie aber auch mittlerweile, haben sie ihr komplettes Mojo verloren und die letzten beiden Alben kann man komplett eigentlich in die Tonne treten. Die sind so ein bisschen raus.
Ist Pretty Fly for a Wild Guy, ist von Americana.
War von der Americana, war die erste Single, genau.
Ja. Da waren sie für mich schon alte Herren.
Ja, die waren da schon alte Herren, aber das Album, das war so gut. Ja. Es geht allein der Opener, Have You Ever, ist so ein Übersong. Und der Abschlusssong des Albums, Pay the Man, das ist so ein 10-minütiger, ja, so ein bisschen so orientalisch angehauchter Prog-Rock-Kracher. Also deshalb unbedingt, müssen wir mal reinhören, mega genial. Damit endet Thomas Kuhl in sein School of
Thomas
Rock.
Thomas Kuhl in sein School of Rock oder so.
Boom! Und jetzt hat Basti aber noch ein kleines Basti hat letzte Woche was angeteased.
Ich kann es auch nächstes Mal machen, wenn es jetzt so
lang ist. Oder schaffst du das nicht mehr, Frank? Du musst jetzt wirklich los, ne? Wir sehen das in deinen Augen an. Du musst los, ne? Basti hat letzte Woche schon was angeteased. Er will ja unbedingt, er schraubt ja an dem Intro, aber dann schieben wir das auch nochmal auf nächste Woche, oder?
Ich bin so aufgeregt, das ist eher am Ende. Ich hab mich gefreut, weil ich glaube, ich hätte es versaut heute.
Okay, wir mussten ja eh jetzt schon wieder was unterbrechen. Wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass wir diese Woche Frank beim Wrestling-Training besuchen.
Ja,
mussten wir auch schon wieder verschieben, weil du jetzt ja im Saarland verweilst und von dort ist ja schlecht wresteln, was?
Da kann man schlecht wresteln, ja.
Also wresteln wir nächste Folge, ja?
Ja.
Dann schieben wir alles, Frank, dann zieh doch jetzt hier schon dein Petticoat an und dann düst dann noch schnell hinterher da zu deinem Lapskausabend. Und dann bleibt es nur noch zu sagen, ob ihr arbeitet oder streikt, es wäre schön, wenn ihr uns überall liked.
Wir
küssen
eure
Ohren.
Bis nächste Woche. Ciao, Verzögerungsfrank im Saarland.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja,
es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. Man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist
genau.
Man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.